recording.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Und mit mir, dem Julius. Hallo.
Hallo. Und wir haben heute eine ganz formidable Gästin, nämlich die Sumi. Hallo, Sumi.
Hallihallo.
Schön, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast, zu diesem heutigen Film mit uns zu sprechen, denn es wird um Dracula gehen. Ein Film, der, glaube ich, in unserer kleinen Runde auf unterschiedliche Resonanz gestoßen hat, aber das werden wir dann gleich ergründen. Zunächst einmal, woher könnte man dich denn kennen, wenn man im Internet unterwegs ist?
Auf jeden Fall von Twitter. Da habe ich allerdings vor einiger Zeit meinen Namen geändert. Das heißt, beziehungsweise ich habe sogar einen ganz neuen Account. Damals war ich Captain Sumi, wo Captain auf Englisch ausgeschrieben ist. Und jetzt ist es Captain CPTN. Aber manche sind mir einfach auf den neuen Twitter-Account gefolgt. Dann habe ich eine ganze Weile lang eine What-to-Watch-Challenge, 5 Jahre lang habe ich das organisiert, wo man jede Woche zu einem Thema einen Film guckt, daher könnte man mich gucken. Das sind so die Filmsachen, die irgendwie eure Hörer vielleicht kennen könnten. Und ansonsten eher so Sims-mäßig unterwegs, mache ganz viel Sims-Content. Aber ich weiß nicht, ob das so eure Zielgruppe betrifft.
Ja, ich verfolge dich ja auch auf Instagram und da bin ich immer ganz beeindruckt, was für coole Wohnungen du so gestaltest. Und so machst du das wirklich so vom Scratch, oder?
Ja.
Oh, cool. Ja, also Judith, das musst du dir mal angucken. Okay. Du hast ja auch mal Sims gespielt.
Ja, ist schon lange her, aber das interessiert mich dann doch mal, ja.
Ja. Also spielen tue ich da gar nicht. Also ich playteste halt meine Häuser damit, wenn Leute die runterladen, dass die auch funktionieren, weil es wäre ja doof, wenn dann irgendwie die nicht kochen können oder so. Ja. Aber ansonsten benutze ich das halt wirklich fast ausschließlich zum Bauen.
Ja. Ja, voll cool. Also wie kreativ man sich da auch ausleben kann. Ich habe ja auch so, also was heißt, nee, ich interessiere mich nicht für Innenarchitektur, aber ich denke gerne darüber nach und ich glaube, das wäre auch was, wo ich mich total hineinbegeben könnte, aber ich habe ja so schon keine Zeit, deswegen lasse ich das lieber.
Ja. Zu viele Hobbys.
Genau. Ja, genau. Heute soll es um Dracula gehen und bevor wir da einsteigen, erstmal die Frage an dich, so wie ist denn so prinzipiell deine Beziehung zu Keanu Reeves? Ist das ein Schauspieler, von dem du schon viele Filme gesehen hast, wo du auch gezielt Filme schaust oder ist das eher so, ja gut, er existiert halt und ist ganz nett oder so völlig egal?
Also es ist nicht so, als würde ich jetzt sagen, oh, ich muss unbedingt die komplette Filmografie von Keanu Reeves sehen, aber ich habe tatsächlich irgendwie schon 19 Filme mit ihm gesehen, gar nicht so wenig. Es ist halt einfach so, wenn man so 90er-Jahre-Kind ist, war das schon immer ein sehr präsenter Schauspieler.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass er besonders gut ist, aber also das ist so Hit or Miss, ne? Also es gibt halt auch Rollen, wo ich denke, das macht er richtig gut, in Neon Demon oder so. Das ist dann auch eine kleinere Rolle. Oder wenn er lustig sein soll, in hier, wie heißen das nochmal?
Bill und Ted?
Genau, Bill und Ted, das finde ich dann auch witzig.
Ja.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein klasse A-Schauspieler ist. Der hat einfach eher so auf menschlicher Seite, findet man den sehr sympathisch und der wirkt immer so auf dem Boden geblieben. Und keine Ahnung, der ist so ein bisschen kultig, wie Jeff Goldblum auch, obwohl ich finde, dass Jeff Goldblum auch ein besserer Schauspieler ist. Aber der ist so auf diesem Kult-Level, dass Leute den so feiern, weil das einfach, zumindest so weit wie man es beurteilen kann, ein cooler Mensch ist so.
Auf jeden Fall.
Schauspielerisch.
Ja, ich bin ja in der Vergangenheit hier in diesem Podcast immer sehr für ihn in die Bresche gesprungen, was auch sein schauspielerisches Talent angeht. Aber ich muss auch wirklich sagen, hier in diesem heutigen Film, das ist wieder einer der absoluten Tiefpunkte. Aber da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Ja, Dracula, Sumi, magst du mal eine Inhaltsangabe geben zu diesem Film, der ja wirklich total viele Wendungen und Plotpoints hat, was wahrscheinlich nicht so einfach ist.
Ja, gerne. Also der Film fängt an mit Dracula, der zu diesem Zeitpunkt noch anders heißt. Ich glaube, Vlad, so wie der Mensch, auf dem diese Geschichte eigentlich ja beruht. Und der ist im Krieg und seine Geliebte Elisabetha vermisst ihn sehr und ihr wird dann gesagt, dass er gestorben ist. Und dann bringt Elisabetha sich um. Dracula kommt heim, Man sagt ihm, dass seine Frau tot ist und er ist todtraurig. Und man sagt ihm dann auch, dass seine Frau in die Hölle kommen wird, denn das passiert nun mal mit Selbstmördern. Und dann entsagt er Gott und wird zu dem Wesen, was er dann ist. Und viele, viele Jahre später treffen wir Jonathan Harker, der ein Anwalt ist aus London und nach Transsilvanien reist, um mit Dracula über diverse Immobilienkäufe zu diskutieren. Und dort sieht Dracula dann ein Bild von Jonathan Harkers Ehefrau oder bald Ehefrau Mina und sieht in ihr seine verlorene Elisabetta und ist ab sofort besessen von dieser Frau und nimmt sich vor, dass er die unbedingt haben muss. Und ob er das dann so hinkriegt oder nicht, das weiß man natürlich nicht.
Ja, sehr schön angeteasert. Ja. Vielen Dank dafür. Wir gehen im Verlauf des Podcasts wahrscheinlich auch auf Twists und, also falls es die überhaupt gibt, aber wir werden komplett spoilern insofern.
Ja. Ja.
Wenn man den Film noch nicht gesehen hat, dann kann man jetzt vielleicht oder nach den Filmfakten, die von Julius kommen, mal kurz unterbrechen und sich das dann weiter anhören. Ansonsten ist ja im Grunde die Dracula-Geschichte schon, also ist ja in die Popkultur eingegangen und insofern, weiß ich nicht, kann man sich das auch gut so
Klassiker.
Anhören. Klassiker. Genau. Ja, Julius, du hast uns Filmfakten mitgebracht, wie immer.
Genau. Zum einen handelt es sich bei Dracula, also Bram Stokers Dracula, wohlgemerkt. Das ist ein Film, also der ist ein US-amerikanischer Horrorfilm und auch ein Liebesdrama und ist aus dem Jahr 1992. Und bei uns kam der erst am 11.02.1993 dann in die Kinos und ist ein Film von Francis Ford Coppola, also den sollten wohl die meisten kennen. Das ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor. Und ja, zu seinen bekanntesten Werken gehören wohl die Pate-Trilogie, Apocalypse Now oder auch Der Dialog. Und ja, der gewann zahlreiche Preise innerhalb seiner Karriere. Also bisher hat er 5 Oscars bekommen, 4 Golden Globes und ist sogar einer der 4 Regisseure, die bisher für 2 Filme den Oscar bekommen haben als besten Film. Also andere Regisseure, die das bekommen haben, war zum Beispiel Clint Eastwood, Frank Capra oder Miloš Forman. Genau, und er hat ja auch eine recht bekannte Tochter, also die er auch als Schauspielerin angefangen hat, die Sofia Coppola, und die ist ja auch später dann Regisseurin geworden, ist ja auch recht erfolgreich damit. Mhm. Und er hat sogar einen recht bekannten, wie ist er da verwandt? Das ist ja so der Cousin von der Sofia Coppola, nämlich der Nicolas Cage. Tja, der hätte eigentlich auch so einen Podcast verdient.
Aber true, true.
Der hat ja auch so einen Kultfaktor. Naja, aber so auf eine ganz andere Art. Ja, kommen wir zum Drehbuch. Dafür war der James V. Hart zuständig. Der ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor und auch Filmproduzent. Der hat auch schon so mit Stoffen zu tun gehabt, also auch so alten Werken wie zum Beispiel Mary Shelleys Frankenstein oder auch Hook. Und zuletzt war zuständig für das Drehbuch zu Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, der hier in Deutschland auch recht erfolgreich war.
Diese deutsche Produktion?
Ja, genau.
Okay.
Naja, es war ja so eine internationale deutsche Produktion.
Okay.
Es war
okay.
Ja nicht nur deutsche, also hier der Jim Knopf wurde ja auch zum Beispiel von einem britischen Schauspieler gespielt.
Ach so, okay, ja, man sieht, dass ich mich dafür nicht so richtig interessiere.
Ich habe den sogar im Kino geguckt.
Ja, ich noch nicht, aber ich wollte den eigentlich mal anschauen, weil der soll recht gut sein.
Okay.
Ja. Ja, und für die Musik, da haben wir einen polnischen Pianisten und Komponisten, der dafür zuständig war, nämlich der Wojciech Kila. Und ja, der hat Musik beigesteuert zu zahlreichen polnischen Filmen, aber auch zu Filmen wie zum Beispiel Die Neuen Pforten. Das ist ja dieser Hassfilm für alle Buchrestauratoren.
Oh, ja.
Oder halt auch Der Pianist, was ja irgendwie naheliegend ist bei einem polnischen Pianisten. Genau, und zuletzt noch die Kamera. Dafür war der Michael Ballhaus zuständig, also ein sehr bekannter deutscher Kameramann. Der hat viele Filme Kamera geführt, wie zum Beispiel von Rainer Werner Fassbinder und da zum Beispiel bei Filmen wie Die Ehe der Maria Braun oder auch etliche Filme von Martin Scorsese, wie zum Beispiel Goodfellas und auch zuletzt The Departed.
Hm. Also wirklich eine namhafte Crew hier am Start.
Das kann man schon so sagen, ja. Hm. Genau. Ja, und dann komme ich jetzt auch schon zu den HauptdarstellerInnen. Da haben wir natürlich Keanu Reeves, der spielt den Jonathan Harker, also diesen Anwalt. Und die Hauptrolle spielt natürlich Gary Oldman hier, der spielt den Dracula. Und ja, Gary Oldman sollten wohl auch den meisten bekannt sein. Also er hat wohl wirklich richtig zahlreichen bekannten Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Leon der Profi, die Dark Knight Trilogie, Harry Potter als Sirius Black und zum Beispiel auch zuletzt in Die dunkelste Stunde. Da hat er dann auch den Oscar bekommen als Winston Churchill. Ja, oder halt auch Mank jetzt zuletzt als Drehbuchautor, der irgendwie nicht so toll war. Genau, und dann haben wir auch noch Winona Ryder. Sie spielt so die weibliche Hauptrolle, nämlich die Mina Murray spielt sie. Und ja, sie war in den 90er Jahren ziemlich groß. Da hat sie zum Beispiel einen Film mitgespielt wie Beetlejuice, Edward mit den Scherenhänden, dann auch noch Durchgeknallt. Und auch zuletzt hat sie wieder Bekanntheit erlangt durch die Serie Stranger Things.
Und sie hat ja später auch nochmal mit Keanu Reeves zusammengespielt.
Ah ja, genau, hier mit, wie ist das, Wedding irgendwas?
Destination Wedding.
Destination Wedding,
den ich überraschend gut fand.
Ja, der war wirklich gut. Den wird man
und
auch
Speed,
noch
mal oder nicht?
Nee, in Speed hat sie nicht, da war Sandra Bullock.
Ah, stimmt. Ja. Ja.
Genau, und dann kommen wir zu Anthony Hopkins. Der spielt eine größere Nebenrolle. Der spielt nämlich den Professor Abraham Van Helsing. Ja, Anthony Hopkins kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Der Elefantenmensch und insbesondere aus Das Schweigen der Lämmer, für den er auch dann den Oscar erhalten hat als bester Hauptdarsteller. Und auch ja zuletzt in den Thor-Filmen als Odin. Mhm. Wer sich so für Mainstream-Kino interessiert. Ja, und dann haben wir ja auch noch in ja, kleineren Nebenrollen den Richard E. Grant, der spielt nämlich den Dr. Jack Seward. Dann Sadie Frost, die spielt die Lucy Westenra. Und Tom Waits, der spielt nämlich den R.M. Renfield. Mhm. Genau, dann komme ich auch schon zu der Trivia, also zu Trivia-Fakten.
Von denen es ja wahnsinnig viele gibt.
Ich habe mich aber wirklich so auf die wichtigsten jetzt erstmal, ja.
Ja, ich hoffe, du hast meine Lieblingstrivia mit dabei, die ich vorhin noch gelesen habe.
Da bin ich mal gespannt, ob die dabei ist. Kannst du dann sagen, ob das dabei ist? Also zuerst ist es natürlich so, das Offensichtliche, also dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bram Stoker. Der wurde halt 1897 veröffentlicht. Und Bram Stoker gilt halt auch als Mitbegründer des modernen Vampirmythos. Und das hat er halt auch mit diesem Buch geschaffen. Und der Film gilt halt trotz einiger dramaturgischer Abweichungen. Insbesondere spielt halt die Entwicklung hier der Person des Grafen eine zentrale Rolle. Aber trotzdem gilt er halt als bisher werktreueste Umsetzung. Ja, der ist halt sehr angelehnt an den Film Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau. Zum Beispiel Einstellung und halt auch die Musik orientieren sich stark daran. Und die zu Beginn des Films erzählte Geschichte, also die ja auch sehr stilisiert ist, von der Ehefrau Dracula, basiert auf einer rumänischen Legende, die dem Fluss Raul Doamnai seinen Namen gab. Das ist halt ein recht großer Fluss dort in Rumänien. Und dann habe ich hier noch einen Fakt, also Liam Neeson war auch erstmal als Professor Van Helsing vorgesehen. Mhm. Also zumindest hat er sich interessiert für diese Rolle. Und dann hat sich aber Anthony Hopkins auch dafür interessiert, weil der halt Jahre davor, also naja, es war glaube ich ein Jahr davor, hat er ja einen sehr großen Erfolg gehabt als Hannibal Lecter. Und dadurch hat er dann sofort diese Rolle bekommen, weil natürlich dann die Produzenten sich dachten, naja, größerer Name, größerer Erfolg.
Größere Cash-Cow.
Genau. Ja, genau. Und das war auch genauso mit Keanu Reeves. Also Francis Ford Coppola, der kritisierte auch nachträglich sich selbst, dass er sich dafür entschieden hat, Keanu Reeves einzusetzen als Harker. Aber der Grund war halt einfach, warum Keanu Reeves eingesetzt wurde. Es wurde nämlich erhofft, dass er als Darsteller auch viele jüngere, weibliche Zuschauerinnen dann ins Kino lockt. Francis Ford Coppola hat auch erstmal Steve Buscemi vorgesehen als Ramford, aber der hat abgesagt, er hatte keinen Bock gehabt auf diese Rolle und deswegen wurde dann Tom Waits dafür genommen.
Der ja durchaus gut passt, fand ich.
Ja, fand ich auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir ja auch noch Monica Bellucci, eine kleinere Nebenrolle, also eine sehr kleine
Nebenrolle.
Wirklich eine winzige, aber interessanter Fakt ist halt, dass sie dadurch erstmal so, also das erste Mal in einem US-amerikanischen Film mitgespielt hat. Mhm. Danach war sie ja dann öfter zu sehen. Genau, und es gibt auch eine ja, Parodie auf diesen Film. Der wurde nämlich 1995 durch Mel Brooks gedreht. Mhm. Also Dracula tot, aber glücklich mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle. Naja, interessant ist halt, ich erinnere mich immer gerne an diesen Film zurück, weil ich damals, als der hier ins Kino kam, da war ich halt noch nicht 12 Jahre, ne? Und ich bin trotzdem in diesen Film gekommen, da war ich sehr stolz drauf und ich hatte wirklich Angst bei diesem Film, obwohl das nur Komödie war. Aber ich war halt auch, ich glaube, ich war 9 Jahre oder so.
Wie bist du denn dann ins Kino gekommen?
Na, ich habe einfach die Karte gekauft und wir an der Kasse hat nicht drauf geachtet.
Warst du da alleine im Kino?
Ja.
Mit 9? Wow,
ja, mit 9 Jahren in so einem Film.
Krass, okay.
Ja, und deswegen erinnere ich mich immer gern dran. Also das war so der gruseligste Film, wo ich dann alleine so im Kino saß.
Ja. Krass, du bist einfach alleine mit 9 im Kino und ich bin in meinem Leben noch nicht alleine im Kino gewesen.
Ich war als Kind wirklich erstaunlich oft alleine im Kino.
Oh.
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte keiner Zeit für mich und ich wollte so oft ins Kino. Aber es war auch sehr in der Nähe bei uns, also das Kino war gleich um die Ecke und ich bin halt in so einer Kleinstadt groß geworden, da war das nicht so ein Ding. Ja, aber genau, so viel dazu und abschließend auch noch, der Film hat auch einige Preise mitgenommen. Also der Film war 1993 insgesamt für 4 Oscars nominiert und hat sogar tatsächlich 3 gewonnen, nämlich für bestes Kostümdesign, bestes Make-up und auch bester Tonschnitt. Und ich finde schon, man kann schon sagen, der sieht schon recht gut aus und in den Kategorien hat er das schon verdient.
Ja, ich habe ein bisschen Angst für was der da noch so
was gewonnen hat. Ja, ich glaube, für Set-Design hat er noch, war er noch nominiert, aber ja,
okay.
Für Schauspieler,
ist alles in Ordnung.
Ja, für Schauspielleistung nicht.
Ja, ja. Ja, ich muss auch sagen, gerade für Kostüme, das finde ich schon gerechtfertigt. Die fand ich doch sehr, sehr schön. Ja.
Genau. Und abschließend noch der Fakt, also bei einem Budget von ca. 40 Millionen Dollar spielte der Film weltweit über 215 Millionen Dollar ein und war somit auch ein finanzieller Erfolg. Hat das doch was gebracht, dass Keanu Reeves mitgespielt hat.
Ja, wahrscheinlich.
Und Anthony Hopkins.
Ja, mein Lieblings-Trivia-Fakt hast du nicht gebracht. Ich frage mich, wie du das überlesen konntest oder vielleicht hast du es einfach nicht gesehen. Es gibt ja eine Szene, wo Winona Ryder und Keanu Reeves heiraten in diesem Film. Ne?
Ja.
Und diese Szene wurde, weil offenbar Francis Ford Coppola mit der ersten Fassung nicht so richtig zufrieden war, nochmal gedreht und zwar mit einem echten Priester oder Pastor, was auch immer. Mhm. Ich kann das ja mal nicht auseinanderhalten. Und deswegen sind Keanu Reeves und Winona Ryder wohl bis heute unsicher, ob sie möglicherweise wirklich verheiratet sind.
Geil.
Ja.
Ja, das ist gut.
Das fand ich so toll.
Das ist genial.
Ja, wer weiß. Ja, vielen Dank, Julius, für deine recherchierten Fakten.
Aber dann finde ich das irgendwie lustig, dass sie dann bei Destination Wedding
zusammen auf eine Hochzeit gehen. Ja, total. Ja, kommen wir mal zur Filmbesprechung. Als Einstiegsfrage ganz, ja okay, ich habe schon angeteasert, ich frage dich jetzt erstmal zuerst, Sumi, wie fandest du denn den Film? Hast du den jetzt kürzlich nochmal geschaut oder wie lange ist das her und wie war dein Eindruck?
Ich habe den letztes Jahr das letzte Mal gesehen, also ich habe den jetzt nicht nochmal extra geguckt. Ich habe den aber schon sehr oft gesehen und ich mag den Film sehr gerne. Ich habe dem unglaubliche 4,5 Sterne auf Letterboxd gegeben von 5. Ich weiß, dass der seine Flaws hat, aber die gehören für mich einfach dazu. Also das macht den einfach als, das macht den einfach zu dem runden Paket, was er ist, so. Und ich habe den tatsächlich gesehen, da war ich noch sehr jung. Also auch irgendwann in den 90ern, als ich halt noch ein Kind war. Und da hatte das für mich alles so ein bisschen so eine sexuelle Tension. Und das, also ich war halt noch, also ja, wie alt war ich? Vielleicht war es auch in den frühen 2000ern, weil das fand ich alles ganz spannend. Und dann war das alles ja noch so ein bisschen verboten und so. Mm. Und das hat mich total gereizt. Und seitdem mochte ich diesen Film einfach. Und dann gerade so diese Szenen mit, diese eine Szene, glaube ich, mit Monica Bellucci, war ich dann so, das finde ich aber ganz spannend hier. Und das ist nach wie vor geblieben. Und wie gesagt, ich weiß, dass der seine Fehler hat. Also schauspielerisch kann man da so fast alle in der Pfeife rauchen. aber ich mag halt einfach, dass der sich so ein bisschen anfühlt wie so ein irrer Fiebertraum. Und das finde ich einfach, das sowas zieht bei mir einfach sehr gut.
Ja. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir jetzt nicht so den Zugang gefunden haben, weil wir den jetzt erst das erste Mal geschaut haben und auch nicht diese Nostalgie vielleicht auch dahinter ist. Also ich finde ja auch viele Filme, die ich so aus meiner Kindheit kenne, viel besser als jetzt so nüchtern betrachtet heute, ne? Wenn ich die nochmal schaue. Ja. Also da würden die, glaube ich, auch viel schlechter in meiner Gunst stehen. Ja, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass du den halt auch so gut findest. Und ich kann das ja auch irgendwie, also ich glaube, wenn ich den als Kind geschaut hätte, hätte ich den vielleicht auch besser gefunden.
Mm.
Oder als Jugendlicher so. Ja,
ja, ich finde das total spannend, was du sagst zu dieser sexuellen Tension, weil es gibt auch einen Film, der das bei mir ausgelöst hat, den ich aber wirklich, boah, ich weiß nicht, 25 Jahre lang nicht mehr gesehen habe oder so. Also den habe ich wirklich als Kind gesehen und dann nie wieder. Und fand, ja, ich will noch darauf hinarbeiten. Und der hatte auch so, also der hatte eine ziemlich offensichtliche sexuelle Tension. Also wenn ich jetzt so dran zurückdenke, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch Dreh- und Angelpunkt dieses Films im Grunde gewesen. Und das war Die Blaue Lagune. Der lief im Fernsehen, keine Ahnung, auf Sat.1 oder so. Und ich fand den so sexuell. Und das hat mich total fasziniert als Kind, weil ich das halt auch gar nicht so einordnen konnte. Julius googelt jetzt schnell.
Ja, ist ja jetzt nicht so bekannt.
Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum es geht. In meiner Vorstellung sind da halt zwei Leute auf einer Insel gestrandet und vergnügen sich miteinander.
Der ist jetzt ja schon recht alt.
Zwei schöne Leute mit braun gebräunter Haut am Strand mit viel Kussszenen.
Genau. So. genau. Ja, und ich weiß nicht, also das hat vielleicht ähnliche so Gefühle bei mir ausgelöst, nur dass der sozusagen die Zeit nicht überdauern konnte und wahrscheinlich ist es auch kein besonders guter Film. Aber insofern kann ich das total verstehen und dass dieser Film hier eine sexuelle Spannung hat, das würde ich definitiv unterschreiben. Aber damit geht auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt einher. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon raushauen soll oder ob wir uns ein bisschen rantasten wollen.
Also von mir aus kannst du es raushauen.
Okay. Also ich muss ja sagen, ich habe Dracula in der Schule gelesen. Ich war ja im Deutsch-LK und da haben wir den gelesen und sind auch anschließend nach Rumänien gefahren auf Klassenfahrt. Das war natürlich ziemlich cool und deswegen hat dieser Roman irgendwie so einen besonderen Stellenwert in meinem Leben, obwohl ich den danach nie wieder gelesen habe. Aber ich weiß noch, wie wir den auseinandergenommen haben und insbesondere so diese Lesart, dass da super viel Kritik an der sexuellen Unterdrückung der Frau im viktorianischen England drinsteckt, das habe ich alles noch relativ präsent und tatsächlich war das die einzige Deutschklausur, wo ich wirklich mal eine gute Note bekommen habe. Aber davon abgesehen, muss ich sagen, kann ich die Kritik, die man halt oft auch im Internet liest, dass eben die Stellen, wo der Film vom Roman abweicht, im Grunde genau das ist, was den Film so schlecht macht, das kann ich total nachvollziehen, weil der größte Unterschied ist ja, dass hier diese Backstory mit Elisabetta hinzugefügt wurde. Also im Roman kommt das gar nicht vor. Und das führt halt dazu, dass ja sozusagen Draculas Anziehung zu Mina so eine Rechtfertigung bekommt, so eine romantische Rechtfertigung und Dracula wird dadurch ja zu so einer tragischen Figur. Und die Geschichte an sich wird ja letztlich romantisiert und dadurch ist eben eine Kritik, die man häufig liest und die ich eben auch nachvollziehen würde und unterschreiben würde, dass sozusagen das implizite erotische Potenzial des Romans in eine sehr konservative Richtung verklärt wird. Also im Roman geht's manchmal mehr, manchmal weniger verschlüsselt halt ganz, ganz stark um dieses sexuelle Begehren, was man natürlich im Film auch hat. Und im Roman hat man da halt super viele Inhalte, die sich um ja sexuelles Begehren von Frauen drehen, auch Homosexualität, Sex mit mehr als einer Person und auch noch wesentlich abseitigere Dinge wie Nekrophilie und so weiter. Und indem Dracula im Film diese tragische Love Story bekommt, verliert er eben, also der Film, viel von dieser Kritik an der unterdrückten Sexualität. Ja, weil Draculas Begierde hier in diesem Film halt weniger erotisches Potenzial hat, sondern sehr viel romantisches. Und das finde ich halt persönlich sehr schade, weil im Roman ist es halt ja wirklich eine böse Figur, von der sehr viel sexuelle Ausstrahlungskraft ausgeht. Und das ist zwar hier auch irgendwie drin, ne? Die Mina ist ja auch total hin und weg und kann sich das auch nicht so richtig erklären, warum sie sich jetzt von diesem Mann so angezogen fühlt. Aber trotzdem durch die Romantisierung geht einfach viel verloren. Und das ist somit einer der Hauptkritikpunkte, die ich jetzt inhaltlich stellen würde. So, sorry für den langen Monolog.
Mhm. Nee, voll interessant. Weil, also ich habe Dracula nie gelesen.
Mhm.
Und ich habe auch nie irgendwie mich damit auseinandergesetzt, so was da zu deuten wäre an dieser Geschichte. Also egal, ob im Original oder im Film jetzt.
Mhm.
Und das macht natürlich total Sinn. Das ist halt dann einfach ein anderer Fokus, so eine andere Geschichte.
Genau.
Passt schon.
Genau. Also ich muss sagen, ich finde die Geschichte an sich ja auch nicht schlecht, ne? Also ich mochte das auch, als ich den Film geschaut habe, dass man sozusagen ja diese Backstory bekommt und ich bin ja sowieso für Romantik immer total zu haben und so diese Liebe, die Jahrhunderte überdauert und so und für die man sterben würde, das sind halt so Inhalte, die kriegen mich auch. Aber letztlich, wenn ich das mit dem Roman vergleiche, es ist halt nicht so subversiv und das gefällt mir halt weniger. Ja. Julius, was sagst du denn dazu?
Ja, ich weiß nicht, mich hat die eigentlich nicht so bekommen, also gekriegt, so die Liebesgeschichte. Ich weiß, ich kann das auch nicht so richtig erklären, warum. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass der Film so, der war manchmal so seltsam geschnitten. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, als ob ich jetzt hier so eine, ja, also als ob ich jetzt nicht den Director's Cut gucke, sondern irgendwie so eine für das Kino aufbereitete, wo dann einfach so komplette Szenen weg waren. So. Man hat manchmal so Übergänge einfach nicht so gesehen. Also irgendwann waren dann so, zum Beispiel Dracula selbst war dann auf einmal in London und ich hab gedacht, ich wäre eingeschlafen so zwischendurch, weil ich nicht so richtig gecheckt habe, so warum er jetzt dahin ist und so. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen abgedriftet mit den Gedanken. Manchmal ist mir das auch ein bisschen aufgefallen. Aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass der Film das so schlecht rüberbringen konnte, so die Geschichte. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat er mich nicht so gekriegt. Klar, am Anfang so, also der fing gut an, so, ne, es wurde ja auch gut eingeführt, warum er überhaupt dann so zu Dracula geworden ist und so, ne, und warum er diese unbändige Liebe hat zu dieser Elisabetta und so. Aber so dann später so, dann hat mich das irgendwie immer mehr verloren und zum Schluss war mir das dann ziemlich egal. Und dann dachte ich mir dann so, naja, komm, jetzt komm mal zum Ende, so. Dann war mir der auch ein bisschen zu lang, der Film und ach, dann war ich auch irgendwie froh, als es dann endlich Schluss war. So. Ja.
Aber dieses Gefühl, dass du hast, dass da einfach so Szenen oder Editing irgendwie komisch ist, das mag ich halt voll gerne. Das ist das, was ich eben meinte mit dem Fiebertraum. Weil dieser ganze Film fühlt sich zum Teil so an, als würdest du dir durch Watte gucken, so. Also du verstehst irgendwie, eigentlich ist gar nicht so, ist jetzt nicht so, als wäre es ein super komplexer, deeper Film und du verstehst nicht, was da passiert. Aber es ist irgendwie, und ich weiß auch nicht, wie das gemacht ist oder wie dieser Effekt zustande kommt, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du nimmst das alles nur so halb wahr. Und das finde ich irgendwie, sowas mag ich, wenn so Filme irgendwie auf so einer anderen Ebene noch was mit mir machen, als nur, dass ich irgendwie die Geschichte gut finde, sondern dass es auch irgendwie körperlich irgendwas aus. Ist es körperlich? Weiß ich jetzt nicht.
Ja, kann ich verstehen. Also für dich ist das sozusagen ein Feature, kein Bug, das, was du
Genau,
jetzt gerade
genau.
beschrieben hast.
Ja, bei dem Film hat mich das halt gestört. Also bei anderen, da, es gibt so Filme, da habe ich nichts dagegen. Also wenn ich da auch so dieses Gefühl habe, so, ne? Also ich gucke ja zum Beispiel auch gerne David Lynch-Filme und da ist es ja meistens nicht so, dass die jetzt einer stringenten Handlung folgen und so. Und da fühle ich eher so das, was du so fühlst zu mir, also, ne, auch so in so einer Art Fiebertraum und sowas. Aber da hat mich das wirklich gestört. Und da dachte ich mir, also ich mag das halt nicht, wenn ich mir so dumm vorkomme bei einem Film, wenn ich mir irgendwie so denke, so, hä, kapiere ich das jetzt gerade nicht oder was? Oder wenn ich so das Gefühl habe, so, ich muss da jetzt so total aufpassen, damit ich überhaupt mal so checke, was jetzt so abgeht, weil dann oft so viele Handlungsstränge waren, so viele Schauplätze, und dann kam ich irgendwie nicht mehr so richtig hinterher und dann hat mich der Film total verloren, so. Ja.
Ja, das kann ich schon gut nachvollziehen. Also, wie gesagt, mir war die Geschichte ja bekannt, aber trotzdem fand ich auch durch das Editing, konnte ich dem manchmal dennoch nicht folgen. Also beispielsweise, als dieser Werwolf die Lucy überfällt und vergewaltigt, wo ich,
Ja,
da
habe ich auch nicht
hab ich zu
verstanden.
dir gesagt oder dich gefragt, das ist doch jetzt Dracula, oder? Also, das ist so eine beispielhafte Szene, wo es einfach, ja, irgendwie mehrdeutig oder unklar war, wer da jetzt genau dahinter steckt. Also es war ja dann letztlich Dracula, aber ja, trotzdem fand ich es auch manchmal schlecht nachvollziehbar. Und mir ging es da auch eher wie Julius, dass ich das als negativ empfunden habe, nicht als positiv. Ja.
Ja, das mit dem Werwolf ist tatsächlich auch sehr, sehr verwirrend, weil man weiß ja gar nicht, also Dracula hat ja irgendwie ganz viele verschiedene Formen so. Und das ist ja irgendwie, vor allem macht man immer so, Vampire und Werwölfe sind halt was Unterschiedliches, so die stehen irgendwie an
Genau,
anderen
deswegen.
Seiten zueinander. Und dann ist das so, was ist da falsch so?
Das dachte ich ja auch. Ich
Kann
dachte, da wäre jetzt irgendwie so ein Konkurrent oder so, ne?
ich verstehen.
Der dann auch die Mina haben möchte und dass dann irgendwie so da so ein Kampf entbrennt, aber war ja dann doch nicht der Fall. Also, und ich wusste auch nicht wirklich, was das dann soll. Und ja, also in London hat es dann wirklich angefangen, dass ich wirklich so durcheinander gekommen bin.
Ja. Ja. Eine Sache, wo ich mich noch frage, wie gesagt, es ist jetzt ewig her, dass ich das gelesen habe, deswegen bin ich mir auch unsicher. Im Film wird doch nicht geklärt, warum Dracula überhaupt diese Grundstücke oder diese Immobilien in London haben will, oder?
Doch, es wird, glaube ich, kurz erwähnt. Ich glaube, der will einfach nur Land haben. Mhm. Also quasi so, dass er da auch eine Ruhestätte hat, damit er nicht nur in Transsilvanien quasi, weil er kann ja nur da schlafen in transsilvanischer Erde und die transportiert er dann auch irgendwie nach London. Mhm. Mhm. Und ich glaube, der will da einfach ein Stück von Land haben, wo er sich sesshaft machen kann, um dann in London irgendwie Ladies zu essen.
Okay, alles
aber,
klar.
Aber ist das, was ich mich jetzt so frage, bei dem, ist das einfach nur ein reiner Zufall, dass dann die Mina genauso, also dass er Jonathan Harker dahin holt und dass genau, seine Verlobte genauso aus.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob er das irgendwie durch seine übernatürlichen Kräfte gesehen
genau,
hat.
Genau, richtig.
Und ich glaube, ist extra offen gelassen, weil man weiß jetzt auch nicht, ist das wirklich die Reinkarnation von ihr? Mhm. Oder ist das einfach nur eine Frau, die halt zufällig so aussieht? Mhm. Und ich glaube, das wird halt bewusst offen gelassen. Aber dass das jetzt wirklich er ist, dafür ist er auch, glaube ich, ein bisschen zu überrascht, wenn er dann dieses Bild sieht
von
ihr, wenn er dann da ist.
Ja, das stimmt. Ich fand noch ein weiterer Kritikpunkt, die Rolle der Lucy, die habe ich im Roman als total vordergründig gesehen und die ist hier so eine Nebendarstellerin, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber wenn ich an den Roman denke, denke ich immer so an dieses Quartett, bestehend aus Dracula, Jonathan, Lucy und Mina, die sozusagen die Hauptpersonen sind. Und ich fand, dass es hier irgendwie ein bisschen zerfasert so. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich sie als Person irgendwie auch gerade im Kontrast so zu Mina total interessant fand, weil Lucy wird ja als eine Person dargestellt, die ja, sag ich mal, offen ihre Sexualität gerne leben möchte. Auch sie kann sich ja auch nicht so richtig entscheiden, mit wem. Also ist da sozusagen der Gegenentwurf zu so einer konservativen Weltsicht. Und Mina versucht ja schon, daran festzuhalten. Und letztlich sind ja beide die Personen, die dann von Dracula auch irgendwie verführt werden. Und fand ich irgendwie schade, dass es hier, ja weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das wird nur so nebenbei abgehandelt, obwohl ich das als total wichtiges Thema im Roman so wahrgenommen habe.
Ja, die ist halt irgendwie mehr nur so, ja, die ist halt Minas Freundin, die auch so ein bisschen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, promiskuitiv ist so.
Mm, genau.
Und dann zeigt die ihr ja auch dieses Kamasutra-Buch so und ist so voll offen für Neues.
Ja.
Aber dann habe ich auch, das war auch ganz niedlich eigentlich, weil dann ist Mina ist dann auch so ein bisschen so, hihihi, eigentlich finde ich das ja auch ganz spannend.
Genau.
Aber das ist ja falsch.
Ja.
das fand ich eigentlich ganz süß, aber also ich verstehe, dass das wahrscheinlich dann im Buch mehr ist mit ihr, aber wenn ich an den Film Dracula denke, denke ich auch eigentlich immer an Lucy.
Mhm.
Aber das hat wieder mit dieser sexuellen Tension zu tun, weil dieses rote Gewand, was sie dann anhat, wenn sie da durch dieses Labyrinth irrt und dann diese Vergewaltigungsszene, die ich übrigens früher auch nicht als Vergewaltigungsszene gelesen habe, aber ist ja eigentlich total Quatsch, weil die ist ja quasi von dem so verhext, sage ich mal. Das heißt, die ist ja nicht willingly jetzt in dieses Labyrinth gegangen und hat sich gedacht, oh, ich habe jetzt Sex hier mit einem Werwolf.
Ja, genau.
Sondern die ist ja, das ist ja quasi ein bisschen wie unter Drogen gesetzt, nur halt ohne Drogen.
Mhm.
Aber ich denke tatsächlich, wenn ich an den Film denke, ganz viel an Lucy. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine größere Rolle auch cooler gewesen wäre noch.
Mhm. Ich fand ganz interessant, als ich nochmal jetzt in Vorbereitung auf den Podcast mir eine ausführlichere Inhaltsangabe durchgelesen habe, weil es schon eine Woche her, dass wir den Film geschaut haben und manches war mir auch nicht mehr so präsent, dass jemand geschrieben hatte, dass bei der ersten Begegnung zwischen Dracula und Mina er sie hypnotisiert hätte und deswegen wäre sie überhaupt erst sozusagen auf ihn angesprungen. Das habe ich, also das ist auch wieder sowas, wo ich dachte, habe ich das nicht verstanden oder hat der Film das bewusst total offen gelassen? Was würdest du dazu sagen?
Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich habe schon das Gefühl, dass die sieht den und dann ist die erstmal so ein bisschen so, will ganz viel Distanz wahren.
Ja.
Weil das gehört sich halt nicht, ne? Weil sie halt verlobt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die sich zu ihm angezogen fühlt und dass der da auch gar nicht so viel für tun muss.
Hm.
Sondern dass die halt einfach denkt so, der hat aber, Der sieht vielleicht gar nicht mal so gut aus, aber der hat irgendwie eine Ausstrahlung, die zieht mich an. Übrigens ist das nicht meine Meinung, die ich hier vertrete. Ich persönlich finde Gary Oldman wunderschön. Das, der könnte mein Vater, vielleicht sogar mein Opa sein. Ich würde eher Vater sagen. Aber ich persönlich finde ihn ja sehr attraktiv. Also ich kann mich da voll, ich bin da voll bei Mina.
Ich persönlich überhaupt nicht, aber das ist ja alles Geschmackssache. Ich fand tatsächlich, also diese Szene, wo sie dann sozusagen, ja, mir fällt jetzt nur das englische Wort, wo sie, where she falls for him, so, da dachte ich so, ernsthaft? Nur weil er jetzt gedroppt hat, dass er ein Prinz ist oder was genau, zieht dich jetzt gerade so an. Das konnte ich halt nicht nachvollziehen, aber klar, das ist natürlich total interindividuell unterschiedlich.
Ja. Also ich könnte es nur verstehen, wenn er so das Aussehen wie Sirius Black hätte in dem Film, dann könnte ich es verstehen.
Er ist schon sehr gut gekleidet, ne? Und dann mit dem schönen Hütchen hier
und so. Das stimmt, ja.
Rote Augen fände ich jetzt ein bisschen abturnend, muss ich sagen, aber die sind ja auch nicht dauerhaft da.
Ja, vielleicht kommen wir mal auf die Person von Jonathan Harker zu sprechen und auf das Schauspiel von Keanu Reeves. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist wirklich hier unterirdisch. Ja. Und ich habe, also wir haben ja bei den 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen auch die Frage, was ist die beste Szene? Und da fällt mir nichts ein, weil ich alles schlecht fand. Manches halt noch schlechter als anderes. Und ich habe aber auch im Vorhinein gelesen, dass Keanu Reeves das retrospektiv genauso sieht. Also, dass er mit sich selbst auch relativ hart ins Gericht geht und auch selber sagt, dass es echt keine gute Leistung war. Dass das aber wohl vordergründig daran lag, dass er in dieser Zeit, wo der Film gedreht wurde, halt einfach überarbeitet war. Der hat zu viele Filme gedreht und wahrscheinlich auch viele Filme, die ihn körperlich sehr gefordert haben. Und er meinte halt, er hat im Grunde keine Energie mehr übrig gehabt, um da irgendwie was Gutes leisten zu können. Und naja, das sieht man halt auch.
Ja, man muss ja sehen, also wir haben ja jetzt, ne, die letzten Filme, die wir besprochen haben, die waren ja alle so 91, 92
genau,
in die Dreh.
Ja.
Und auch hier Point Break und so, da hat er ja sicherlich auch viel Energie reingesteckt und so. Kann man schon verstehen, ja, den Umstand dann.
Ja.
Ich finde tatsächlich, dass der in dem Film, also ist wirklich wahrscheinlich eine von seinen schlechtesten Leistungen, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass er ein toller Schauspieler ist in generell. Ich kenne wenige Rollen, wo ich sagen würde, ja, da hat er mich richtig überzeugt. Aber hier ist es einfach so, als wäre er auf einem schlechten Pilzetrip so. Also die meiste Zeit reißt er die Augen auf und guckt geschockt, so die Hälfte des Films mindestens. Und er sieht, also das ist ja eigentlich auch richtig, ne, weil Jonathan Harker ist ja irgendwie in Terror vor dieser ganzen Situation. Aber das ist irgendwie nicht das richtige Level, was er so rüberbringt. Also ich habe so das Gefühl, ich verstehe, was er tun wollte, aber er tut es halt nicht. Und das ist einfach so. Der Film ist ein Fiebertrip und dann, das macht das, das meine ich so mit, das ist so ein Paket, das ist rund. Ich weiß gar nicht, ob das so rund wäre, wenn Keanu Reeves besser gespielt hätte im Film.
Ja.
Weil der Drogentrip wird halt noch besser dadurch, dass man denkt, man erlebt den zusammen mit Keanu Reeves.
Ja, verstehe. Also ich muss sagen, Julius, wir hatten ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder gesagt, dass Keanu Reeves gerade zu dieser Zeit so eine unglaubliche Unschuld ausstrahlt. Ne?
Auch seine Stimme, die hat sich ja so da etwas geändert. So. Das war ja manchmal so sehr noch eine recht junge Stimme, so die er dann hatte. Mit Point Break hat er ja so versucht, ein bisschen tiefer zu sprechen, so ein bisschen männlicher dann zu wirken. So.
Und hier ist er wieder zurückgefallen.
Ja, und hier ist er wieder so genau wie vor Point Break, so, so ein bisschen bubihaft und ja, einfach zu unschuldig wirkt er da.
Ja, also man muss ja sagen, teilweise passt das ja zu seiner Rolle auch, weil er ja auch so dieses Konservative verkörpert, ne, und der dann verführt wird von den Bräuten von Dracula und so. Aber gerade diese Verführungsszenen, die waren, also die fand ich wirklich zum Fremdschämen. Also das war total schlimm. Also wie er da. Ja, diesen.
Selber fordert der Arme.
Ja, total. Also man hatte auch irgendwie Mitleid, weil, naja, also, ne, diesen Terror, den du gerade angesprochen hast, das erlebt er ja total, aber ja, so sich überhaupt nicht darauf einlassen können und in ihm selber merkt man ja überhaupt nichts von irgendeiner wirklichen sexuellen Spannung, die ja auch wieder auf den Roman zurückgegriffen, da durchaus da war. Und das wird ja teilweise auch in diesen Briefen, die dann im Film auch gezeigt werden, dann nochmal aufgegriffen. Aber ich habe das einfach überhaupt nicht gefühlt. Also er wirkte einfach wie so ein verängstigtes Hundebaby. Und das ist irgendwie.
Das beschreibt es sehr gut.
Und das ist, fand ich aber persönlich nicht das, was die Rolle verkörpert. Mhm, so.
Ja. Ja, da finde ich schon die anderen besser. Also Gary Oldman oder Winona Ryder haben da für mich so den Film auch dominiert mit ihrer Schauspielleistung.
Ich finde, aber Anthony Hopkins zum Beispiel ist auch weniger gut in dem Film, als man ihn gewohnt ist.
Ja, das stimmt. Also da hätten sie auch einen anderen nehmen können. Also da hätten sie auch Liam Neeson nehmen können. Das hätte jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht. So. Ja, es ist halt, also ich finde, der Film lebt halt von Gary Oldman so, ne? Also auch wenn er wieder so ein bisschen overacted, was halt auch ein bisschen immer Gary Oldmans Ding auch ist, so, ne? Also auch wenn ich so an Leon der Profi denke, so, der hat ja auch übelst overacted, so. Und das war ja auch so in der Zeit rum, so. Also der ist schon recht bekannt dafür. Aber ich finde, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen, ne, zu dieser Figur Dracula. Also deswegen nehme ich das jetzt auch nicht so übel. Und Winona Ryder, das passt halt auch so zur, also diese damalige Winona Ryder war halt schon, also die hatte ja also diese unschuldige Ausstrahlung so.
Ja, und diese großen Rehaugen.
Genau, sie hat ja eigentlich wirklich vom Aussehen halt super gepasst so zu dieser Rolle.
Wobei sie in diesen etwas erotischeren Szenen ja, also da fand ich, kam sie trotzdem glaubhaft rüber. Also beispielsweise die Szene, wo sie dann Draculas Blut trinkt. Also das fand ich total überzeugend. Man liest auch ganz oft den Kritiken, dass Winona Ryder hier auch total schlecht sei, das kann ich nicht nachvollziehen. Nein. Also da muss ich sagen, ging mir Gary Oldman mehr auf die Nerven, weil ich seine Art des Schauspiels einfach persönlich nicht mag.
Also ich fand eigentlich, Winona Ryder war so die stärkste eigentlich in dem Film.
Gott, du brichst mir das Herz, du magst Gary Oldmans Art des Schauspielers nicht.
Es tut mir leid.
Oh, mein geliebter Formwandler. Nee, aber das kann ich kann verstehen. Ne? Also sie hat schon eine sehr spezielle Art zu Schauspielern, das kann ich verstehen.
Ja, ein weiterer Punkt, den ich noch positiv hervorheben würde, sind die Vampirtropen, die wir hier haben, die ja wahrscheinlich auch aus anderen Filmen größtenteils übernommen wurden oder natürlich auch irgendwie aus dem Roman. Das fand ich aber trotzdem schön umgesetzt. Also ne, das, was man halt kennt, dass der Vampir kein Spiegelbild hat, was irgendwie auch teilweise so ein bisschen humoristisch eingebunden wird. Das fand ich schön. Oder diese Schatten, die so ein Eigenleben führen.
Ja, die Schatten, das liebe ich. Das finde ich richtig gut, wenn der Schatten in die eine Richtung geht und Gary Oldman in die andere.
Genau, genau.
Voll cool.
Ja. Und auch dieses, ja, wenn Blut getrunken wurde, dass die Vampire sich dann verjüngen und so, das fand ich auch alles, das fand ich alles total schön. Und die Kostüme halt. Was ich aber überhaupt nicht mochte, war das Ganze drumherum, also das Produktionsdesign. Das wirkte manchmal, fand ich, total, es hört sich jetzt gemein an, aber es wirkte so billig. Also beispielsweise das diese Rüstung, die Dracula trägt im Prolog, die wirkte halt wie Plastik. Und also das war wahrscheinlich auch Plastik, aber es sah halt auch genauso aus. Und das hast du ja sogar auch kommentiert, Julius. Ne?
Das ja, der sah aus wie so aus Star Trek oder sowas. Also das sah überhaupt nicht aus wie aus dem Mittelalter, so eine Rüstung. Sondern wie aus einem Science-Fiction-Film. So.
Aber aus einem schlechten Science-Fiction-Film. Ja, das fand ich schade. Und viele Kulissen sehen halt auch wirklich aus wie Kulissen. Das wirkte alles nicht so authentisch.
Das mag ich.
Ja, ja, da muss ich aber auch sagen, also ich mag das auch so, wenn die Filme so aussehen, dass man wirklich sieht, dass es eine Kulisse ist. Also da stehe ich irgendwie auch so drauf.
Und Theater.
Ja.
So.
Ja, okay. Vielleicht ist das auch wieder Geschmackssache.
Das ist ja
es wirkt
so
auch irgendwie wie ein Musical, ohne dass Songs, also ohne Musical-Songs.
Oh, jetzt möchte ich die Musical haben.
Aber ich mag das noch, dass es noch so einer dieser Filme ist, der noch so richtig mit Kulissen so, also das war ja damals eh so ein Ding, so mit den 90ern, da hat das ja so, irgendwie wurde das ja so abgelöst, dass man das dann nicht mehr so gesehen hat, so, ne? Also heutzutage wird ja eh alles mit CGI und so gemacht und was man kaum noch wahrnimmt. Und in den späten 90ern war das ja blöderweise dann so, dass man das sehr stark gesehen hat, so CGI-Effekte, als man dann so rumprobiert hat. Ich erinnere mich nur zuletzt an Event Horizon, als ich den gesehen habe. Das war ja wirklich ganz schlimm so mit den Effekten. Und hier ist es noch so schön alles so handgemacht, so das mag ich so. Ja. Also da hatte ich eigentlich nichts dagegen.
Okay.
Ja, aber das mit der Rüstung, das kann ich nachvollziehen. Die sieht halt wirklich ein bisschen, die war auch so rot, ist so rot, ne? Und sieht mehr so ein bisschen, sieht so ein bisschen wie Schuppen sieht das ein bisschen aus, finde ich auch.
Ja.
So.
Ja, genau, als ich muss auch, also irgendwie wirkt es auf mich so, als hätten sie versucht, die Muskulatur nachzubilden. Also so ganz merkwürdig, so komisch, organisch, aber halt auch aus Plastik. Ja, ich weiß nicht, das hat mir alles nicht so gut
Aber ich mochte das Schloss eigentlich, wie das aussah. Also auch so die Außenaufnahmen, so, also so das ganze Transsilvanien, so das Setting mochte ich sehr. So London ist halt so, das sieht man oft genug, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt.
Ich muss sagen, ich fand das London schön, weil ich habe ja kurz vorher Assassin's Creed Syndicate gespielt.
Ach so, ja.
Und das sah halt alles so aus und die waren halt auch so gekleidet und das fand ich schön, das wirkte auf mich dann wieder, ja, wiederum irgendwie authentisch, was ja bescheuert ist, weil ich es nur aus Assassin's Creed kenne, aber ja, wie auch immer, das ist mir positiv auch gefallen. Aber zum Schloss nochmal ganz kurz, das hat mir auch gefallen und das ist natürlich überhaupt nicht wie das Schloss in der Realität. Ne? Also das Schloss in der Realität, da waren wir ja auch mit der Klasse und oder mit dem Kurs vielmehr und das ist halt, das ist im Grunde eine kleinere Burg so. Also das ist alles sehr gemütlich und ne, hat so ein bisschen diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen osteuropäischen Flair, den man auch so hat in Städten wie Prag oder so, also so von der Architektur her und das ist einfach ein richtig schönes, gemütliches, kleines, eine schöne, gemütliche kleine Burg und das hat überhaupt nichts Gruseliges.
Ja, aber das kannst du ja nicht bringen bei so einer Geschichte.
Nein, natürlich nicht. Ich will damit auch nicht sagen, dass das irgendwie mehr realistisch hätte dargestellt werden sollen. Ich wollte einfach nur mal den Mythos hier ein bisschen relativieren.
Zerstören!
Ja.
Nee. Ja, aber das Schloss ist schon ziemlich episch. Sieht echt gut aus.
Ja.
Zu diesen Vampir-Mythos-Dingen, da wollte ich dich eben nicht unterbrechen, aber diese Szene, wenn Jonathan, der schneidet sich, glaube ich, beim Rasieren. Und dann sieht Dracula so das Blut und ich mag so, wie Gary Oldman das dann so spielt, dass er einfach so, oh mein Gott, muss ich so zurückhalten.
Ja.
Und dann rasiert er den dann nicht sogar.
Ja.
Und dann ist es so, dann ist es auch so spannend, so, jetzt hat er ein Messer an der Hand und der mag doch Blut so gerne.
Ja, ja.
Und das habe ich sehr gefühlt, diese Szene.
Ja, die fand ich auch wirklich total gut, muss ich auch sagen. Mhm. Weil, ja, wenn man sich überlegt, dass gerade im Roman alles, was irgendwie mit Blut und mit Vampirhandlungen, sag ich mal, zu tun hat, Schlüsselcodes sind für sexuelle Handlungen, dann ist halt hier was total Homoerotisches drin. Ne? Und das muss ich sagen, also gerade Keanu Reeves bringt das halt nicht rüber. Das finde ich, so schade. Aber das muss ich auch wirklich sagen, da hat Gary Oldman das sehr gut gemacht. Also generell, das sieht man ja auch in anderen Filmen oder Serien, die sich irgendwie mit Vampirismus beschäftigen. So, wenn irgendwie Blut da ist, aber bei einer Person, die man nicht umbringen will und wie man sich dann sozusagen als Vampir zurückhalten muss und beherrschen muss, das finde ich auch immer total faszinierend. Und
ja
sehe ich
das. Also da erinnere ich mich gerade an Twilight. Ja. Twilight gesehen.
Ja, natürlich.
Nur den ersten Tag.
Wenn sie so das erste Mal nebeneinander sitzen im Naturwissenschaftsunterricht. Und er sieht eigentlich eher angewidert aus. Also da soll dieses Gefühl rübergebracht werden. So,
ja.
So ich rieche das Blut und es ist voll geil und ich kann es kaum ertragen, wie gut es riecht. Aber eigentlich sieht er aus, als möchte er sich gerne übergeben. Und das habe ich ja überhaupt nicht verstanden.
Ja, aber das ist doch, Edward ist doch ein Vegetarier.
Was?
Ja, gut, ja.
Da ist er nicht so ein Vegetarier-Vampir, der nicht Blut
ja,
trinkt.
Im Sinne von, die bringen keine Menschen um irgendwie.
Stimmt, ja, so war das. Ja, ich habe das auch, ich habe ja die ganzen Bücher gelesen. Ich muss sagen, ich fand das erste Buch, das kam ja raus, natürlich gab es halt den Film logischerweise noch nicht. und da habe ich auch noch im Buchhandel gearbeitet und bei uns in der Buchhandlung, wir waren, weiß nicht, 10 Leute oder so, wir haben alle dieses Buch gelesen, wir fanden das alle unfassbar gut. Also der erste Roman, wirklich, da lege ich meine Hand für ins Feuer, der war wirklich richtig gut für so einen Jugendroman. Ne? Und da kam diese sexuelle Spannung auch total rüber. Das ist das, was diesen Roman ausmacht. Und das ist im Film, finde ich, auch nicht so richtig schön dargestellt worden.
Ja.
Aber ja, ich glaube, ich würde das heutzutage sogar noch mal lesen, weil es hat mich damals, wie alt war ich da, 20 oder so, total beeindruckt. Fand ich richtig gut.
Habe ich tatsächlich nie gelesen. Also ich habe halt die ersten 3 Filme gesehen, aber dann auch irgendwie das Interesse verloren.
Ja, die wurden ja auch immer schlechter und abstruser. Also auch die Romanhandlungen, also ja.
Schade, eigentlich.
Ja. Ja, noch weiteres, was ihr loswerden möchtet zum Film?
Ich vergesse immer, dass er von Francis Ford Coppola ist.
Ja.
Das ist so ein großer Name. Und ich weiß das ja eigentlich auch, dass der von dem ist. Aber dann denke ich so ein paar Monate nicht über den Film nach und dann kommt er mir irgendwie wieder ins Gedächtnis oder ich gucke so in mein Filmregal und dann steht er da. Und dann lese ich irgendwo, ja, von Francis Ford Coppola. Und ich so, hä, was? So, ich kenne den seit, keine Ahnung, wann habe ich den gesehen? 97 vielleicht. Und dann jedes Mal, wenn er mir neues Gedächtnis gerufen hat, bin ich so, wie, wer ist von Francis Ford Coppola?
Ich finde das
keine Ahnung.
sieht man den Film auch nicht so wirklich an. Ich weiß auch nicht, warum, aber...
Das passt auch nicht so
passt
zu
nicht genau, zu ja, Sachen. Weil der hat ja vorher auch eher so ernsthafte Sachen gemacht, so, ne? Ja. Also man kennt ihn natürlich durch die Pate-Trilogie und so und auch Apocalypse Now finde ich halt genial, den Film so.
Ja, ich auch.
Und ja, und der wirkt halt so ein bisschen, der fällt da so sehr ab, so. Ich weiß auch nicht.
Ja. Ja, vielleicht war der viel ernster gemeint, als der rüberkommt. Vielleicht war... Ist einfach ein Griff ins Klo.
Aber man muss ja eh sagen, bei Coppola, so für sein Spätwerk ist er nicht gerade bekannt. So.
Ja,
da sind viele Sachen so dabei, die dann nicht mehr so gut sein sollen. Ich habe dann vieles auch nicht mehr geschaut. So.
Was ist denn so dabei? Der hat
vieles gemacht. Also der hat hier noch einen gemacht mit der, wie heißt sie, Alexandra Maria Lara, der Jugend ohne Jugend, der kam sehr schlecht an, so bei viel. Der Regenmacher habe ich letztens geschaut, der war ganz gut, fand ich, aber der ist jetzt auch nicht so, wo man sich so denkt, na, das ist ein richtiger Coppola, wow. So, das ist halt so.
Meisterwerk oder so.
Puh, ja, ist halt okay. Der hat zum Beispiel auch Jack gemacht, hier mit Robin Williams, wo der da auch irgendwie, ich glaube, der wird ganz schnell alt oder bleibt immer jung, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas so in der Art. Aber der war halt auch so, ja, ganz nett, aber so. Und der Pate 3 war ja auch nicht mehr so dolle. Also, tja.
Irgendwann ist dann vorbei einfach, leider.
Ja, und jetzt macht er ja nur noch irgendwelche neuen Schnittfassungen von seinen alten Klassikern. Ne? Apocalypse Now, der Pate 3. Irgendwie schneidet er alles nur noch neu, weil er sich denkt, ach naja, noch einen neuen Film von vorne drehen, nee, ist ja auch scheiße. Vielleicht macht er auch irgendwann...
Ein bisschen zu viel Arbeit.
Vielleicht kommt irgendwann ein Final Cut von Bram Stokers Dracula.
Und dann findet ihr den plötzlich ganz gut.
Also. Wer weiß.
Ja.
Ja, ich muss sagen, ich habe zu Francis Ford Coppola so gar keine Beziehung. Also es ist irgendwie so ein Riesenname, der im Raum steht, aber ich könnte überhaupt nicht sagen, was den als Filmemacher irgendwie ausmacht. Dazu habe ich einfach zu wenig gesehen. Mhm. Aber das, was ihr sagt, überzeugt mich jetzt auch nicht so richtig, mich da mehr reinzufuchsen.
Ja.
Nicht. Also für mich persönlich, ich oute mich da mal. Da will man mich immer für steinigen, aber ich mag ja die Pate-Filme gar nicht. Was lustig ist, weil ich früher sehr, sehr gerne so Mafia-Filme gesehen habe, aber der Pate hat mich einfach nie abgeholt. Aber Apocalypse Now liebe ich tatsächlich sehr. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich einfach die Grundgeschichte Heart of Darkness einfach sehr, sehr gerne mag, dass jemand einfach so dem Wahnsinn verfällt und man das aber nachvollziehen kann. Also dass einfach jemand ganz, ganz unmenschlich wird, aber du denkst ja so, ja gut, verstehe ich irgendwie.
Ja.
Ja, also ich bin definitiv keine Person, die sich dafür steinigen würde, dass du Pate nicht magst. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Ich kann nicht sagen, dass das irgendwie schlechte Filme sind oder so. Ich kann mich dazu einfach viel zu wenig dran erinnern. Der Pate, das oder die Pate-Trilogie, das war tatsächlich auch was mein Vater, wozu er mich genötigt hat, das mit ihm zu gucken, weil er mir einen guten Filmgeschmack einimpfen wollte. Bei manchen Filmen hat es geklappt, bei dem mir jetzt nicht so.
Aber das ist auch, glaube ich, nicht so die beste Trilogie, um das mit einer Teenager Tochter zu kommen.
Eben. Also, deswegen denke ich mir auch, ich müsste mir das eigentlich nochmal angucken, aber...
Ja, das ist tatsächlich bei mir auch so. Das habe ich bei vielen Filmen. Blade Runner zum Beispiel ist auch so ein Film, wo ich dann dachte, den mochte ich früher nicht. Der hat auch jetzt noch so Dinge, wo ich sage, das geht gar nicht. Aber dann habe ich den nochmal geguckt und jetzt finde ich den viel, viel besser als damals, als ich den gesehen habe.
Ja, genau. Und bei der Pate ist das aber so, dass, also ich mag ja Mafia-Stoffe generell nicht und deswegen ja, ist meine Motivation da sehr, sehr gering. Aber Julius sagt ja immer, ich soll das mal machen.
Ja, ich habe die letztens auch erst wieder geschaut, die Pate-Filme, und ich fand die wieder richtig gut.
Ja.
Fand mir richtig gut.
Schön, ja. Ja, dann kommen wir doch mal zur finalen Bewertung dieses Films. Also ich habe bei Letterboxd 2,5 Sterne gegeben. Julius, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich war da auch so 2,5. Das lag aber auch wirklich am Drehbuch so, was mir einfach nicht gefallen hat. Und auch so der Schnitt und so fand ich nicht gut.
Ja, man muss ja bedenken, dass 2,5 immer noch Durchschnitt sind. Ne? Das, das klingt immer so wenig, aber...
Also ich gebe halt auch Filmen nicht so viele Punkte, wenn ich so merke... Ich quäl mich da jetzt so durch, so, ne? Und den Anfang fand ich ja ganz gut, so. Auch so das letzte Drittel fand ich dann einfach nicht mehr überzeugend. Und, ja, und auch dann noch so im Hintergrund, dass es ein Coppola-Film ist, wo ich mir dachte, da waren auch die Erwartungen so hoch, ne? Ich dachte mir, da muss ja jetzt richtig was Gutes kommen und da hat er mich einfach zu sehr enttäuscht. Und ich glaube, da ist noch so die Enttäuschung auch dahinter, dass er dann nur 2,5 bekommen hat von mir.
Ja, also jetzt, wo du das letzte Drittel nochmal erwähnst, wo es ja, ja viel darum geht, Dracula dann zu jagen und umzubringen und so weiter. Ich glaube, was daran für mich so wenig ansprechend war, ist, dass ich mit niemandem in dem Film wirklich connecten konnte und für niemanden so, ne, mit niemandem so mitgefiebert habe. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, also dachte ich zu keinem Zeitpunkt so, oh mein Gott, Dracula darf nichts passieren oder oh mein Gott, sie müssen Dracula unbedingt töten. Das war mir halt so alles egal. Mhm. Und das fand ich halt schade und das hat mir auch viel von der Spannung dann genommen, die sich eigentlich schon wahrscheinlich hätte aufbauen sollen, aber einfach nicht da war. Ja, also insofern bin ich auch bei 3 Sternen beziehungsweise Woes und also aufgerundet, ne? Deswegen spiele ich das mal kurz ab. Wow! So, und Sumi, du hast ja schon gesagt, du hast auf Letterboxd 4,5 Sterne gegeben.
Bei uns? Ja, man kann sich eigentlich nicht drum streiten, dass es nicht gerechtfertigt ist. Also, ich weiß das, dass das zu viel ist. Aber andererseits sehe ich hier, dass der eine durchschnittliche Bewertung von 3,6 hat. Ah. Und dann fühle ich mich auch schon gar nicht mehr so schlecht.
Ja, auch wenn man auf IMDb liest, da sind super viele Rezensionen, die dem 9 von 10 oder 10 von 10 geben. Also ich glaube, du bist da in durchaus guter Gesellschaft.
Der war auch erstaunlicherweise sehr kontrovers auf IMDb. Also da haben wirklich viele so 1 Stern gegeben. Wirklich so die schlechteste Umsetzung von Dracula, die man sich vorstellen kann. Und dann viele so, die auch, ich glaube, viele so Rezensionen, die dann so 10 Sterne gegeben haben, dann lag das so daran, dass die den damals geschaut haben, als er rauskam. Und deswegen auch so dieser Nostalgiefaktor so war. Also genauso wie bei dir, Sumi. Also, ne, dass sie damit aufgewachsen sind. So, ne? Und ich glaube, daran liegt das vielleicht. Und du, Christian, du hast jetzt ja das Buch gelesen. Und das kann ja auch daran liegen, dass du es vielleicht dann nicht so gut fandest. So. Ich glaube, das spielt auch nochmal
so
eine große
Faktoren
Rolle.
Mit ja.
Ja, und mich hat es einfach gestört, dass der so schlecht geschnitten war. Dass das
Acting oder gut jetzt, geschnitten, je nachdem.
Dass das Acting, naja, manchmal grenzwertig war.
Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, hier kommt noch deine Höchstwertung, Sumi.
Wow!
So, und damit kommen wir zu den 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Und zwar Nummer 1, ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Nö.
Nein.
Es ist Gary Oldman, nehme ich an.
Ja. Ja.
Zweite Frage. Sagt Keanu Reeves wow oder guns, lots of guns? Ich glaube weder noch.
Nee.
Ja. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
In London ist da irgendwie eine Polizei?
Ich glaube nicht, nee. Ja. Also, obwohl ja durchaus Mordfälle passieren, ist Dracula nicht der Gegenstand irgendwelcher.
Ja, ne?
Verhandlungen.
Ja. Tötet Keanu Reeves jemanden? Also er ist am Tod von Dracula auch irgendwie beteiligt am Ende, oder?
Ja. Und wer fällt Lucy noch gleich?
Ich glaube, das ist einer ihrer Verlobten. Ich weiß aber nicht mehr, welche.
Einer der Verlobten.
Also einer aus dem Dreiergespann halt. findet Keanu Reeves die große Liebe in diesem Film?
Naja, Mina irgendwie. Ich,
ja, das ist schon seine große Liebe.
Ja, denke ich. Hat auch zumindest vor, sie zu heiraten und sein Leben mit ihr zu verbringen.
Genau. Ja. Hat er Sex?
Ja.
Ja.
Also mit den Bräuten?
Offscreen. bisschen offscreen, aber.
Ihr meint mit den Bräuten, ne?
Auch mit Dracula's Bräuten, ne? Ja.
Mit Mina gibt es da gar keine Szene,
nee.
Oder?
Nee. Nur Kuss gibt es mit Mina, glaube ich.
Alles sehr gesittet zwischen
den beiden. Ja, ja. Genau. Aber eigentlich wollen sie beide was anderes und das bringen die Vampire halt zum Vorschein. Naja. Blickt er nachdenklich in die Ferne?
Ich glaube schon, ja.
Ganz bestimmt.
Ich glaub, eine Szene habe ich noch im Gedächtnis. Ich glaube, da guckt er irgendwo hin, aber ob das jetzt nachdenklich ist, das konnte ich jetzt nicht so recht interpretieren. Aber er ist dann so einer Großaufnahme zu sehen, auf jeden Fall.
Ja. Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nee.
Tatsächlich nicht, nein.
Nee. Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
Oh, eine ganz schlimme.
Ja, ich weiß nicht, ganz am Anfang fand ich die gar nicht so übel, aber als er dann im Dracula-Schloss ist, da, weiß nicht, da ist ein Scheitel auf einmal an einer anderen Stelle und dann sieht es total Panne aus.
Ja.
Sleek auf jeden Fall würde ich das nennen.
Ja, genau. Und die letzte Frage. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Ja, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Ich fand alle gleich schlecht. Ich fand nicht alle gleich schlecht, ich fand viele gleich schlecht und eine besonders schlecht, nämlich wo er dann mit den Bräuten von Dracula zugange ist und das alles nicht fassen kann und ganz schrecklich findet. Das ist, oh nee, Furchtbar.
Für mich ist die schlechteste und die beste eigentlich das Gleiche. Und zwar ist es, wenn er so aus dem Fenster guckt und einfach Dracula auch an der Wand da langlaufen
ja.
und das überhaupt nicht hinterfragt. Also er guckt schon so ein bisschen so, hä, das ist aber komisch. Aber das ist einfach so, die Emotion, die er darüber bringt, ist einfach total falsch. Das ist einfach so, ja, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. So sieht er aus, als würde er das denken.
Ja, ja, das stimmt. Die ist unfreiwillig komisch, die Szene.
Ja, die beste und schlechteste gleichzeitig.
Sehr
ja.
gut.
Also mir fällt da tatsächlich nichts ein.
Okay.
Da muss ich einfach sagen, also keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nochmal so im Kopf, bin ich nochmal durchgegangen, aber das liegt auch einfach daran, dass Keanu Reeves da auch nicht so präsent war für mich.
Mm.
Also das ist halt doch eher Gary Oldman und Winona Ryder.
Ja. Ja. Ja, das fand ich halt auch schade. Am Anfang war ja schon sehr im Fokus und dann irgendwann, als es dann halt sich größtenteils in London abgespielt hat, da wusste man ja, da habe ich dich auch gefragt, so während des Guckens, sag mal, was macht denn der Jonathan die ganze Zeit im Schloss?
Ja, der ist einfach irgendwann weg. So eine ganze Weile auch. Ja.
Ja, das erfährt man dann gar nicht mehr, was ich ein bisschen schade fand. Naja, wie auch immer.
Der war beschäftigt mit den Bräuten, glaube ich.
Mm.
Nee, oder der musste bei einem anderen Film dann mal kurz einspringen. Und dann ist er wieder zurück zum Set.
Ja. Ja, auf jeden Fall ein Film, der uns ein bisschen, also uns jetzt zwiegespalten zurücklässt, wenn man uns als Dreiergespann ansieht. Aber auf jeden Fall, also er hat definitiv Unterhaltungspotenzial, vielleicht nicht mal das, was er hervorrufen wollte. So würde ich es mal zusammenfassen.
Vielleicht auch ein Film, den man nicht unbedingt nüchtern gucken muss.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, tatsächlich alkoholisiert würde der besser funktionieren.
Ja, so einen guten Wein, ne? Und dann schön abdunkeln den Raum.
Ja, Rotwein natürlich, ne?
Ja,
klar.
Ja, na klar.
Ja, sehr schön. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Sumi, schön, dass du bei uns warst.
Ich danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gern. Du hast ja schon gesagt, wo man dich finden kann im Internet. Das wird alles verlinkt in den Shownotes. Und ja, Julius, möchtest du noch kurz droppen, um was es beim nächsten Mal gehen wird?
Also, den nächsten Film, den wir haben, der heißt Viel Lärm um nichts.
Tja.
Kennt ihr den?
Habe ich noch nicht gesehen, nein. Aber scheint ja eine Shakespeare-Verfilmung zu sein.
Ich kenne den.
Und dürfen wir uns freuen?
Habt ihr noch nicht gesehen?
Ach so.
Das ist tatsächlich, also ihr habt den noch nicht gesehen?
Nein, ich habe den noch nicht gesehen.
Ihr seid in for a treat, sage ich mal. Okay. Das ist meine Lieblingsverfilmung von dieser Shakespeare-Geschichte tatsächlich. Oh. Und ich habe schon einige davon gesehen.
Mhm.
Das klingt doch ganz gut, da freue ich mich drauf.
Ja, bin ich auch mal gespannt.
Sehr schön, dann sehen wir uns. Nee, sehen uns nicht. Dann hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Tschüss.